Mit Wirkung, der Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Mit Wirkung, dem Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens. Mein Name ist Elena Rinas und ich werde Sie als eine von drei Hosts, namentlich Rebecca Bück, Marina Pfeiffer und Elena Rinas, durch diesen Podcast führen. Auch diese Folge ist ein Projekt der Thüringer Staatskanzlei und dem Campus Radio Jena als technischen Dienstleister. Ein Jahr lang hatte Thüringen den Vorsitz über den Bundesrat. In dieser letzten Folge ziehen wir Bilanz und begleiten die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Bevor die Bundesratspräsidentschaft Thüringens endete, wurde gefeiert. Traditionell richtet das Bundesland, das die Bundesratspräsidentschaft innehat, die zentralen Feierlichkeiten des Bundes zum Tag der Deutschen Einheit aus. In diesem Jahr ist das damit Thüringen und die Landeshauptstadt Erfurt ist Gastgeberin. Darüber und welches Resümee Ministerpräsident Bodo Ramelow zieht, werden Sie heute mehr erfahren. Rebecca, Marina und ich waren diesmal alle drei unterwegs. In Erfurt auf dem Bürgerfest haben wir Eindrücke gesammelt, die Präsentation der anderen Bundesländer begutachtet und wir durften bei den protokollarischen Highlights dabei sein. Los ging es schon am 1. Oktober. Marina und ich sind mit dem Zug nach Erfurt gereist und waren sehr gespannt, was uns erwartet.
Wenn man in Erfurt ankommt und gerade mit der Bahn gefahren ist, wird man hier gleich auf dem Willy-Brandt-Platz empfangen von richtig schön vielen und ganz vielen bunten Ständen. Denn hier möchte sich Thüringen von seiner besten Seite zeigen. Hier kann man Folgendes sehen. Einmal sind hier verschiedene Stände, die aufgeteilt sind nach den verschiedensten, schönsten Regionen Thüringens. Also von Altenburgerland und Vogtland bis hin zu Rhön. Und hier kann man auch noch den Nationalpark entdecken. Von der einen Seite dann den anderen Nationalpark. Also hier ist sehr, sehr viel Schönes zu begutachten. Hier kann man Thüringen mal genauer unter die Lupe nehmen und jede einzelne Region mal erforschen.
Vom Bahnhof ging es für uns direkt zur Eröffnung der Feierlichkeiten auf dem Erfurter Domplatz.
Es ist Samstag, der 1. Oktober 2022 und wir befinden uns gerade auf dem Domplatz in Erfurt. Leider spielt das Wetter nicht ganz so mit, aber vielleicht wird sich das ja noch im Laufe des Tages ändern. Wir warten nämlich auf die Eröffnung durch den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Und zwar eröffnet dieser das Bürgerfest Erfurts zusammen mit dem Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Und das Ganze wird musikalisch begleitet von dem Kiew Symphony Orchestra. Trotz des schlechten Wetters sind super viele Menschen eingetroffen. Das ist sehr schön zu sehen. Doch leider wetterbedingt konnte das Kiew Symphony Orchestra leider nicht auftreten. Sie waren selbst vor Ort und haben eine Botschaft hinterlassen für den Frieden in Europa. An deren Stelle ist die Musikgruppe Samba für alle vom Comovento aus Altenburg aufgetreten.
Nach der Eröffnung nahm der Ministerpräsident gemeinsam mit Vertretern der Presse die sogenannte Expo in Augenschein. Wir haben uns angeschlossen und schon ging es los mit der Präsentation der Verfassungsorgane und da natürlich im Zelt des Bundesrats.
So, wir waren jetzt hier gerade bei der ersten Station hier beim Eröffnungsrundgang und da haben wir gleich mit dem Oberbürgermeister und den Herrn Ministerpräsidenten begleitet. Und ja, das Zelt selbst ist aber schön interaktiv gestaltet. Man merkt, hier gibt es Spiele zum Mitmachen. Man kann hier ein paar Bälle werfen, sich auf jeden Fall ein paar Ausstellungsstücke angucken. Den Staffelstab selbst kann man hier sehen. Es ist auf jeden Fall sehr gut besucht. Das Wetter hält die Leute nicht davon ab, sich hier umzuschauen, mitzumachen. Der Rundgang führt uns zum Petersberg und da sind Elena und ich auch gerade auf dem Weg hin. Während andere mit der Bahn hochfahren, laufen wir hoch und melden uns dann, sobald wir wieder oben sind.
Präsentiert haben sich an diesem Wochenende alle Bundesländer. Dafür wurden sogenannte Event Cubes, gläserne Ausstellungscontainer, genutzt, die von den Ländern individuell gestaltet wurden. Kulinarik gab es auch. Hier sind unsere Eindrücke.
Ich befinde mich mittlerweile mit Lena zusammen oben auf dem Petersberg auf der Festwiese und dort ist es ja total beeindruckend, denn dort präsentieren sich die 16 Bundesländer drei Tage lang mit ihren kulturellen und kulinarischen Besonderheiten und wir waren jetzt gerade bei Hessen und sind mittlerweile bei Berlin.
Ja, was wäre Berlin ohne die berühmt-berüchtigte Teledisco? Und der Herr Ministerpräsident Bodo Ramelow hat zusammen mit dem Oberbürgermeister von Erfurt beschlossen, erstmal keinen Abstecher in die Teledisco zu machen. Ja, es wird gegroovt da drin, ganze 5 Minuten lang. Es ist auf jeden Fall ziemlich witzig, dass da auch mal heute gelacht und mitgetanzt wird.
Das, meine Damen und Herren, ist die Freiberger Berg. Und ja, Sie haben es richtig gehört, wir befinden uns gerade am Stand für Sachsen. Und zwar ganz nach dem Motto, so geht Sächsisch, Simply Saxony präsentiert sich hier Sachsen auf mehreren Bühnen mit verschiedenen Cubes und kleinen Event-Eckchen, sag ich mal.
Nordrhein-Westfalen mag es digital. Ganz unter dem Motto Metaverse haben die hier auch ihren eigenen Cube. Und das Ticken im Hintergrund, was man vielleicht hören könnte, das ist ein Glücksrad. Also so lockt NRW hier die Besucherinnen und Besucher. Und man kann hier auch ein paar Dinge gewinnen. Und das Metaverse, das ist auch eine ganz interessante und spannende Sache. Wie gesagt, NRW mag es digital. Da kann man mit einem Tablet eintauchen, mit seinem eigenen Avatar und die digitale Welt von NRW entdecken. Ja, wir sind ja schon ein paar Bundesländer durchgegangen mit ihren wunderbaren Event-Cubes. Aber was hat eigentlich der Gastgeber so drauf? Was bietet Thüringen jetzt eigentlich an? Und es ist wirklich einiges hier. Unter dem Motto, so schmeckt Thüringen, gibt es hier einen kleinen Container, wo hier richtig leckere Speisen und Getränke angeboten werden. Da wird auch schon fleißig angestellt hier. Ansonsten kann man hier auch noch seine ganz eigene Biathlon-Erfahrung machen und erstmal an einem Crosstrainer ein paar Runden drehen und dann noch mit einem Gewehr ein paar Ziele abschießen.
Ein ziemlich großes und vielseitiges Angebot, welches die Bundesländer anbieten. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Daher haben wir den Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Andreas Bausewein, nach Empfehlungen gefragt.
Eigentlich alles, ne? Also der Domplatz ist der Kern der Veranstaltung, wo sich Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung vorstellen. Aber die Stadt wird die nächsten 3 Tage voll sein. Also man kann über den Fischmarkt laufen, da haben wir als Stadt noch einiges gemacht. Auch unsere Partnerstädte stellen sich vor, vieles mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich muss auch sagen, Erfurt hat sich wirklich herausgeputzt hier für diese tolle Veranstaltung. Aber gibt es eine Station, auf die Sie sich ganz besonders einfach vielleicht aus irgendeinem persönlichen Grund freuen? Vielleicht irgendwas mit der Kulinarik oder ein bestimmtes Schmankerl vielleicht?
Ich freue mich nachher schon ein bisschen aufs eigene Rathaus. Wir fahren jetzt gleich durch die Innenstadt noch durch, öffnen noch diverse Stationen und haben wir heute im Rathaus Tag der offenen Tür gemacht. Wir haben das erste Mal seit, ich glaube 12, 13 Jahren, haben wir gesagt, wir nehmen diesen Anlass mal dafür, auch mal die eigenen Türen wieder zu öffnen und den Leuten mal zu zeigen, wo wir da so sitzen, wie es in den Büros aussieht, was wir so machen. Und gebe ich ganz offen zu, hätten wir wahrscheinlich ohne den Tag der Deutschen Einheit so nicht gemacht.
Der 3. Oktober, unser Nationalfeiertag. Mit verschiedenen Elementen hat die Geschichtsmeile an die innerdeutsche Teilung erinnert und die damit verbundenen Schicksale. Marina und ich waren bei einer Veranstaltung dabei.
Wir sind gerade unterwegs in Richtung Gedenkstätte Andreasstraße. Da werden wir gleich an einer Lesung teilnehmen. Es wird sehr geschichtlich werden. Wie es da ist und ein paar Mitschnitte werdet ihr gleich hören.
Wir sind hier gerade an der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt und werden hier gleich an einer Lesung teilnehmen. Das Ganze heißt Der Schnitt, vergessene Orte an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.
Ich bin denen, die diesen Ort der Erinnerung nicht vergessen können, sehr dankbar. Ich bin weit gegangen, um hier anzukommen und mich zu erinnern an das, was war. Mir ist klar geworden, dass es 2 Dinge gibt, die sich in die Seele eingraben. Der Verlust der Heimat und nicht gelebte Liebe. Ich stieß auf das Thema der Zwangsaussiedlungen und dem Abriss ganzer Ortschaften im Zuge der Grenzsicherungsmaßnahmen. Das machte mich fassungslos und ich begann weiter zu forschen. Und jeder weiß auch, wie extrem die innerdeutsche Grenze seitens der DDR gesichert und abgeriegelt war. Und jeder hat wenigstens von den Todesschüssen an der Grenze gehört. Aber wie das Leben der Bewohner im Sperrgebiet war und welche Grausamkeiten und Verbrechen die Grenzsicherungsmaßnahmen mit sich brachten, das ist bei weitem nicht so verbreitet. Denn sowohl das Thema der Zwangsaussiedlungen in der DDR als auch die Auslöschung ganzer Dörfer im ehemaligen Grenzgebiet haben trotz ihrer Tragik noch immer nicht den Weg in das Bewusstsein aller Deutschen, weder in West- noch in Ostdeutschland gefunden. Für mein Fotoprojekt bin ich über mehrere Monate immer wieder in das Grenzgebiet von Norden bis in den Süden gereist und habe mich auf Spurensuche nach den verschwundenen Orten begeben. Ich wollte sehen, was von diesen Orten noch übrig ist, Es gibt aber auch viele Orte, die im wahrsten Sinne des Wortes verschwunden sind. Unter einer Schicht Erde und auf denen heute die Traktoren fahren und den Acker bestellen oder das Vieh weidet. Bei meinen Recherchen habe ich viele Menschen kennengelernt. Menschen, die in der Nähe der Grenze im Westen gewohnt haben und so einiges beobachteten, was sich auf der anderen Seite im Osten so alles tat. Aber auch Menschen, die im Grenzgebiet der DDR wohnten und immer in der Angst lebten, sie seien die Nächsten, die weg müssten. Und nicht zuletzt die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Von diesen Geschichten werde ich Ihnen heute erzählen. Man kann sagen, dass alles Unheil seinen Lauf nahm, als im Mai 1952 der Ministerrat der DDR die Verordnung über Maßnahmen einer Demarkationslinie zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und den westlichen Besatzungszonen Deutschlands erließ. Gleichzeitig begann unter dem zynischen Decknamen Ungeziefer die Aussiedlung von Bewohnern des Sperrgebietes. Diese ersten Zwangsumsiedlungen betrafen über 8000 Personen. In einer grausamen Blitzaktion siedelte man sie ins Landesinnere um. Den Menschen wurde über Nacht ihre Heimat, ihr Grund und Boden und fast ihr gesamtes Hab und Gut genommen.
Die szenische Lesung war wirklich sehr ergreifend, denn auf den Bildern hat man diese vergessenen Orte nicht nur gesehen, sondern eben durch diese musikalische Begleitung auch diese Leere mitempfinden können.
Der Ort, an dem die szenische Lesung stattfand, war natürlich bewusst gewählt. Wir haben die Museumspädagogin Judith Meyer gefragt, worum es sich bei der Gedenk- und Bildungsstätte in der Erfurter Andreasstraße handelt.
Der Ort war das Gefängnis des Ministeriums für Stadtsicherheit im Bezirk Erfurt. Ja, fast 6000 Menschen waren aus politischen Gründen hier inhaftiert in der Zeit zwischen 1952 und 1989. Und die Ausstellung, die wir jetzt hier an diesem historischen Ort zeigen, beschäftigt sich mit dem Thema politische Haft, mit dem Thema SED-Diktatur in Thüringen und mit der friedlichen Revolution.
Wahrscheinlich hat jeder einen Bezug zum Tag der Deutschen Einheit. In Erfurt haben wir uns auf dem Bürgerfest umgehört, was die Besucherinnen und Besucher mit dem 3. Oktober verbinden.
Erinnerung, Nachdenken. In der heutigen Zeit ganz besonders.
Also war auf jeden Fall ein besonderer Tag. Hat sich vieles verändert? Für uns eigentlich zum Guten, aber wie es jetzt im Moment, schwierig zu sagen, wie es jetzt so weitergeht.
Ganz viel. Also ich bin ja ein alter Mann und komme aus dem Westen. Und als damals der Willy Brandt nach Erfurt kam, musste ich auf der Landkarte nachgucken, wo ist Erfurt. Ich bin ein gebildeter Mensch, aber ich wusste es nur ungefähr. Also für mich ist das ein Festtag.
Müsste sich noch vieles ändern. Meinen Sie nicht auch?
Was meinen Sie zum Beispiel?
Ja, die Lohnanpassung. Und warum ist der Lohn noch nicht angepasst? Ich arbeite auch im Westen und kriege da 2 Euro mehr. Aber die Firma ist im Osten. Warum ist das noch nicht angepasst?
Eine ganze Menge, weil ich bin in Westdeutschland geboren und dann nach Ostdeutschland gekommen, mit einer ostdeutschen Frau verheiratet und habe 3 Kinder, die hier in Ostdeutschland geboren sind. Von daher hat das für mein Leben natürlich unheimlich viel Bedeutung und Verbindung.
Das Zusammenschmelzen der beiden deutschen Staaten hat mich tatsächlich emotional stark berührt, als es passiert ist. Waren Sie noch gar nicht geboren, aber ich war mit dabei. Das war schon sehr besonders. Und dass es jetzt gefeiert wird, ist schön. Ansonsten hat aber so ein Feiertag keine tiefgreifende Bedeutung. Also kurze Erinnerung an diesen sehr emotionalen Moment und dann geht es auch weiter.
Vieles, ne? Also für mich ist das sehr wichtig, weil ich denke, das ist die wichtigste Sache, die eigentlich Deutschland passiert ist. Und ich finde es auch richtig gut, dass wir das so feiern hier. Und ich finde es auch richtig schön, dass so viele Menschen hier sind und das genießen den Tag.
Neben dem Bürgerfest gab es auch den offiziellen, sogenannten protokollarischen Teil mit Gästen aus Politik und Gesellschaft. Rebecca, Marina und ich haben uns aufgeteilt. Der Tag begann am 3. Oktober 2022 mit der Ankunft der Verfassungsorgane. Erste offizielle Station war hier vor dem Erfurter Dom. Für uns war Rebecca dabei.
Einen schönen guten Morgen, hier ist das Campus Radio Jena. Mein Name ist Rebecca Bück und normalerweise sage ich diesen Satz immer im Studio. Heute stehe ich aber vor dem Dom in Erfurt. Wir sind nämlich hier am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober und begleiten die Feierlichkeiten. Diese Bundesratspräsidentschaft begleiten wir ja auch schon seit Tag 1 und heute schließt sich endlich der Kreis. Es gibt ein großes Programm mit einem ökumenischen Gottesdienst, vielen Kulturangeboten und natürlich später auch der Staffelstabübergabe. Vorher kommen aber natürlich erstmal alle an. Wir warten hier vor allem auf die großen 5, die Vorsitzenden und PräsidentInnen der Verfassungsorgane, natürlich Bodo Ramelow, aber auch unter anderem Bundeskanzler Scholz. Wir sind schon sehr gespannt.
Zu den sogenannten protokollarischen Terminen gehörte auch ein ökumenischer Gottesdienst. Auch dieser stand unter dem Motto Zusammenwachsen, um zusammenzuwachsen. Es ging um die Entwicklung der deutschen Einheit in den letzten 32 Jahren. Auch Vertreterinnen und Vertreter aller Glaubensrichtungen und aus der Gesellschaft waren natürlich anwesend und brachten ihre Botschaften mit. Dort war Marina für uns dabei.
Ich befinde mich gerade vor dem Erfurter Dom, denn dort wird gleich der ökumenische Gottesdienst stattfinden. Unter dem Motto Zusammenwachsen, um zusammenzuwachsen, feiern der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyer und der Landesbischof der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, zusammen den Gottesdienst. Doch das war noch nicht alles, denn es werden hierfür auch noch besondere TeilnehmerInnen erwartet, und zwar die Spitzen der 5 Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland, also der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Bundestagsvorsitzende Bärbel Baas, der Bundesratspräsident Bodo Ramelow, der Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Stefan Habart.
Zwischen Rückblick auf die Wende und Ausblick waren sich alle Redner einig, dass vieles wirtschaftlich und politisch schon erreicht ist, aber noch ein gutes Stück Arbeit notwendig ist, damit Deutschland auch gesellschaftlich wirklich zusammenwächst. Doch was wäre ein Gottesdienst ohne Musik? Wir hören mal rein.
Gottesdienst ist nun zu Ende und die Entwicklung der deutschen Einheit in den vergangenen 32 Jahren war das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und hierfür zeigten unterschiedliche Menschen aus Thüringen, wie sie in diesen Jahren gemeinsam an Erfolgen, Misserfolgen, Enttäuschungen und Zuversicht gewachsen sind. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von den Chören des Erfurter Domes, dem Jungen Bläserkreis, Mitteldeutschland und einer Orgel. Doch nicht nur der Gottesdienst ist am heutigen Tag ein Höhepunkt, sondern auch der anschließende Festakt zum Tag der Deutschen Einheit.
Nach dem Gottesdienst gab es im Theater Erfurt den offiziellen Festakt. Mit Festreden und kulturellen Elementen wurde der Deutschen Einheit rückblickend gedacht und vorausschauend das Zusammenwachsen als eine wichtige Säule unseres gesellschaftlichen Miteinanders fokussiert.
Ich bin hier jetzt gerade angekommen im Theater in Erfurt und man hört es schon im Hintergrund. Es ist hier einiges los. Ja, die Presse hat sich hier schon versammelt, aber auch wirklich ein paar bekannte Gesichter. Hier werden auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Leute heute vorbeikommen. Es ist sehr viel los, auch davor mit Sicherheitskontrollen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, das mal mitzuerleben. Und gerade warten wir noch darauf, bis alles beginnt. Um 12 Uhr ist dann Start, aber jetzt erstmal müssen sich alle Leute hier zusammenfinden. Was die Gäste hier betrifft, da muss man wirklich sagen, hier sind Menschen aus nah und fern angereist, um die deutsche Einheit in Erfurt hier beim Gastgeber zu feiern. Es ist bunt gemischt, nicht nur Politiker sind hier da, aus aller Welt sind hier Gäste da. Wir haben sogar eine Delegation aus Südkorea, die hier gemeinsam mit uns die deutsche Einheit feiern. Und die Atmosphäre, ja, es ist, alle sind schon ganz gespannt. Was erwartet uns denn heute? Die großen Feierlichkeiten, der große Festakt zum Tag der deutschen Einheit ist ja jetzt und uns erwartet ein bisschen Musik, ein paar Ansprachen, natürlich sogar eine Tanzeinheit. Wie gesagt, sehr, sehr aufgeregte Atmosphäre, sehr viel Trubel, Gespräche, die Menschen sind alle gespannt.
Bei so einem Festakt dürfen natürlich Reden nicht fehlen. Wir haben die Kernbotschaften der Festredner Bodo Ramelow und Bärbel Baas zusammengestellt.
Das heutige Fest der Einheit ist der offizielle Höhepunkt der Thüringer Bundesratspräsidentschaft in diesem Jahr. Zusammen feiern wir 32 Jahre deutsche Einheit und damit die Grundpfeiler unseres föderalen Systems, die deutschen Länder in ihrer Vielfalt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ich hier heute stehen kann, ist auch ein Ergebnis der deutschen Einheit. Ich spreche zu Ihnen als jemand, dessen Biografie zu einer Hälfte im Westen Deutschlands geprägt wurde und fast die zweite Hälfte hier im Osten, mit all den Transformationserfahrungen nach dem Ende der DDR. Insgesamt hat der Osten nach harten Kriterien gemessen einen unglaublich guten Entwicklungsprozess genommen. Und dennoch, das Ost-West-Verhältnis ist bis heute keineswegs spannungsfrei. Das hat auch mit Verletzungen und Enttäuschungen und Missverständnissen auf beiden Seiten zu tun, die viel zu selten in den Blick genommen werden. Und wir brauchen viel häufiger konkrete Ideen, wie wir zu einem Miteinander auf Augenhöhe kommen können. Die Wunden der Wiedervereinigung sind bis heute spürbar. Und deswegen habe ich meine Antrittsrede und das Ja der Thüringer Bundesratspräsidentschaft bewusst unter das Motto Zusammenwachsen gestellt. Wir können die bestehenden Gräben nur schließen, wenn wir uns dieser Gräben bewusst werden, wenn wir hinsehen und nicht wegsehen und wenn wir ausgehend von diesen Gräben anfangen, weiterhin Brücken zu bauen.
Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen setzten sich trotz ihrer Repressionserfahrung mit den SED-Vertretern an runde Tische. Sie verständigten sich über die ersten freien Wahlen. Überall in der DDR engagierten sich damals Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie. Wir sollten uns an diesen Mut und den Zusammenhalt jener Tage erinnern. Sie zeigen, wie viel wir bewegen können, auch in Zeiten großer Unsicherheit, in Situationen, auf die uns niemand vorbereitet hat. Millionen Menschen mussten ihr Leben nach der Wiedervereinigung völlig neu aufbauen, ohne Anleitung, ohne Blaupause. Immer wieder staune ich, wie die Menschen in Ostdeutschland das alles geschafft haben. Gerade an historischen Wendepunkten müssen wir einander aufmerksam zuhören. Kommen wir zusammen, sehen wir, was uns verbindet und lernen wir voneinander. Unser Land ist reich an unterschiedlichen Erfahrungen, Perspektiven und Talenten. Diesen Reichtum sollten wir nutzen und wertschätzen. Das beginnt damit, dass wir einander wertschätzen. Wie wir miteinander umgehen, entscheidet wesentlich über die Stärke unseres Landes.
Moderiert wurde der Festakt von der in Thüringen geborenen Schauspielerin Luise Wolfram. Neben den Festreden gab es auch künstlerische Sichtweisen und Statements zur deutschen Einheit.
Ja, viele von uns haben den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung sehr bewusst als Erwachsene erlebt. Mit all der dazugehörigen Freude und all den Herausforderungen. Andere waren zu dieser Zeit noch gar nicht geboren. Und dann gibt es genau die, die in den Jahren um 1989 geboren worden sind. Und das ist unsere Generation Einheit. Ihnen wollen wir nun zuhören durch die Stimmen von Max Prosa, Nancy Hünger, Nile und Friedrich Herrmann.
Im Jahr meiner Geburt kam gleich die Wende und trotzdem wuchs ich auf mit Ost und West. Mein Opa sagte, er fährt nicht gern in Osten, als ich noch nicht mal wusste, wo das ist. Er kam dann nicht zu meinen Fußballspielen, es war nichts gegen mich, es war okay. Doch spürte ich, es gibt sie noch, die Grenze, auch dann, wenn ich da gar nichts mehr von sehe. Mit 20 fand ich meine erste Arbeit im Callcenter Berlin-Prenzlauer Berg. Woher ich kam, das war mir zu behütet, und hier war was Fremdes, Magisches am Werk. Man hatte nicht viel Geld, doch hielt zusammen, selbst dann, wenn man das bisschen noch verlor. Ob das der Osten war, ja, keine Ahnung, Doch irgendwie kam mir das halt so vor. Denn alle Grenzen hat der Mensch gemacht. Das ist, was man so leicht vergisst. Schau, wie ein Kind einfach hinüberläuft. Es nimmt die Erde, wie sie ist. Es nimmt die Erde, wie sie ist.
Ich sehe mich auf den Fotos schwinden, um mich ein Kranz aus Rautenröte. Meines Vaters schwere Aschehand, die auf meiner Wange glühte, während er die Wolle aus den Öfen wusch, die sich den Kindern langsam in den Atem schmiegte. Mein Bruder würgte feine Kratzpartikel, Katzenflausch, er würgte seinen Atem die Geschichte aus. Mutter lag in meinem Bett und besprach die Angst, die schweigsam unsere Knochen wog. Ich lag mit offenem Gesicht vor und schwitzte, lag unter stromversorgter Hitze, alles brannte. Und jemand macht die Klotze aus und jemand sagt, dass er uns liebt und jemand, der sich nur versprach und jemand macht die Grenze auf. Versehentlich, schien es, ging ein Land in Asche auf. Weißt du noch, wie diese Jahre blichen, wie wir aus der Geschichte in ein Leben siedelten, als wäre nichts? Wer kann fließend rückwärts lesen, Asche unserer Häusersprache? Ich war zu klein und weiß nur, was mir in den Knochen liegt. Diese angesenkte Trauer, eine Angst, die aus den Öfen stieg, mein Kindheitsalphabet. Ich weiß nur, was jetzt geschieht. Es war nicht vorgesehen, mein kleines Glück, das zwischen den Vokalen blüht. Ich dehne mich übers Land und streichle Muttern Ängste von der Stirn. Ich sag Europa, wo ich nicht weiter weiß, halte meiner Schwester Hand. Wir glühen nach und suchen unseren Platz in diesem Land, das nicht mit uns gerechnet hat. Wir schüren Leuchtfeuer auf unseren Wangen für alle, die noch Hoffnung wagen. Kommt wohlbehalten an, wir warten.
Über das Schicksal der Republik wurde an unserem Esstisch entschieden. In geselliger Runde zerkauten wir frisch servierte Reden, verdauten halbgare Gesetze und Fehltritte zergingen genüsslich auf unseren Zungen. Großmutter Christine kochte jedes Mal, wenn jemand die Wände in den Mund nahm. Ich sah zu ihr auf, wenn ihre fürsorgliche Faust erst Kohl zu Brei stampfte, dann den Markt zerrieb und die Gier nach Profit zerknirschte. Sie nannte das alles Teufelsküche. Mir schmeckte es erstaunlich gut. Mein Körper wuchs um die Wette mit der Internetgeschwindigkeit. Aus Mega wurde Giga, wurde Terra. Ich bereiste Länder, die ich nicht hätte sehen dürfen, liebte Menschen, die ich niemals hätte treffen sollen. Ich zerfloss in Exzessen, zu denen es keinen Anlass gegeben hätte. Ich berauschte mich am Geschenk der Freiheit, wurde Ostboy, Technokind, Antifaschist und Slampoet. Und ich blieb hier, im Gegensatz zu vielen. Ich fand die heimatlichen Fassaden immer mehr als passabel. Ich stellte keine Fragen an unser Rezept und vertraute stattdessen den Profis, und dass sie die Gegenwart schon nicht anbrennen lassen würden. Und was soll ich sagen? Sie brennt. Gehüllt in dichten, beißenden Qualm husten sie. Wir brauchen nur die richtigen Anreize zum Löschen der Flammen. Und der Markt, der wedelt mit der unsichtbaren Hand, wirft unsichtbare Decken, sprüht unsichtbaren Schaum. Und er regelt, wenn es drauf ankommt, einen Scheiß. Ich sehe sie noch vor mir, ihre sehr sichtbaren Hände, wie sie Kräuter zupften, Verbände wickelten, mehlbestäubt Plätzchenteig kneteten, wie sie einfach alles regelten. Die unsichtbare Hand verwaltet bald den Staub. Ihre fing mich immer und immer wieder auf.
Mit rauen Händen, auf derben Rücken, in Fabriken und in Kombinaten. Unzählige Geschichten, oft ungehört, gar unerzählt. Wenn wir über deutsche Einheit sprechen, dann frage ich mich, wer ist da eigentlich mitgemeint? Und wer wird außen vor gelassen? Wer empfand wohl Wachstumsschmerzen? Und wer erlitt massive Brüche? Wo ist Platz zwischen blühenden Landschaften und brennenden Häusern? Was ist Fest und was Theater? Und wer wird sagen, dass ich spalte, obwohl ich nur auf Lücken hinweise?
Mein Vater erzählt oft von einem Erwin. Das war als Kind sein allerbester Freund. Sie wuchsen auf wie Brüder, oh, sie haben von Reisen um die ganze Welt geträumt. Sie wollten immer in dieselbe Schule, nur eines Tages ging das denn nicht mehr. Man baute eine Mauer durch die Stadt durch und sie konnten nicht mehr hin und her. Und von einer Stelle aus sah er Erwins Fenster. Dort stand er oft und hat rübergewinkt. Sie riefen sich auch an, sie schrieben Briefe. Doch fehlte Zeit, die man zu zweit verbringt, an der man einfach da ist und nichts anliegt. So fragte er die Eltern oft, warum es diese Mauer gibt. Doch ihre Antwort verstand er nicht und nickte dann bloß stumm. Denn alle Grenzen hat der Mensch gemacht. Das ist, was man so leicht vergisst. Schau, wie ein Kind einfach hinüberläuft. Es nimmt die Erde, wie sie ist. Oh, alle Grenzen hat der Mensch gemacht. Das ist, was man so leicht vergisst. Schau, wie ein Kind einfach hinüberläuft. Es nimmt die Erde, wie sie ist.
Schon ist er vorbei, der große Festakt in Erfurt im Theater, hier zum Tag der Deutschen Einheit. Wow, also ein Wort, was das alles wohl beschreiben kann oder nur annähernd beschreiben kann, ist wohl Gänsehaut. Also ich habe die ganze Zeit wirklich eine Gänsehaut gespürt, wie schon lange nicht mehr. Es war beeindruckend, was da alles gezeigt wurde, was gespielt wurde. Alle Sinne wurden gut bedient, würde ich sagen. Ich war auf jeden Fall sehr froh, Teil dessen gewesen zu sein. Ich glaube, es wurde auch so im Saal empfunden. Es war einfach sehr, sehr schön, dort gewesen zu sein.
Vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022 war der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow turnusmäßig Vorsitzender des Bundesrats. Das hieß, zusätzlich zu seiner Funktion in Thüringen hatte er unter anderem 85 Einzeltermine im Rahmen der Bundesratspräsidentschaft zu absolvieren, 6 Staatsbesuche ins Ausland zu unternehmen, eine 2-Euro-Gedenkmünze Thüringen mit der Wartburg als Wahrzeichen zu präsentieren, im August circa 2 Wochen lang den Bundespräsidenten zu vertreten, unzählige Grußworte und Reden zu halten und natürlich die Sitzungen des Bundesrates zu leiten. Im Gespräch haben wir ihn gefragt, wie die Amtszeit für ihn war.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir wieder ins Gespräch kommen können. Vor exakt einem Jahr sah das ja ähnlich aus. Das Setting haben wir das erste Mal in Ihrer Bundesratspräsidentschaft. Sind wir gemeinsam ins Gespräch gekommen. Und ein Jahr lang waren Sie jetzt Bundesratspräsident. Und Sie sind da bestimmt mit Erwartungen, auch bestimmten Vorstellungen da reingegangen. Aber war es so, wie Sie sich das vorgestellt haben im Nachhinein?
83 Sondertermine später und 6 Staatsbesuche dazwischen. Ein Jahr lang, das tatsächlich aufregend war. 365 Tage mit einer gewissen Anspannung und Anstrengung. Und in der Tat, am Anfang war ich sehr voller Respekt vor der Aufgabe, weil mir nicht ganz klar war, was alles uns begegnen wird. Und das einzige Gefühl, das ich hatte, dass wir in der Staatskanzlei ein gutes Team sind, dass ich also gut begleitet bin, weil die Herausforderung besteht ja darin, einerseits Ministerpräsident des Freistaates zu sein, das heißt die normalen Aufgaben auch weiter im Blick zu haben und gleichzeitig die Bundesrepublik Deutschland und den Föderalismus in der ganzen Welt zu repräsentieren und auch zu präsentieren. Und das geht nur erstmal, wenn man innerlich auch die Ruhe hat, dass der eigene Laden, der einen trägt, gut funktioniert. Und das, was mir nicht klar war, wie gut wird das zusammenpassen zu der Verwaltung des Bundesrates. Und da kann ich jetzt nach einem Jahr sagen, das ist wesentlich besser gelaufen, als ich mir das überhaupt vorstellen konnte. Und da kann ich nur sagen, ich bin sehr dankbar für all die Mitarbeitenden, die man nämlich nicht sieht. Man sieht mich, wenn ich vorne aus dem Flugzeug aussteige, aber man sieht nicht, wie viel Arbeit da drin steckt, dass so eine Reise vorbereitet ist.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Auslandsreisen, und zwar auch konkret auf Polen. Wie war es denn eigentlich? Sie waren ja als erster Bundesratspräsident in Auschwitz, im Konzentrationslager. Wie war das, da dabei zu sein und das erste Mal?
Na, es muss präzise sein. In Auschwitz, vermute ich, dürften auch Bundesratspräsidenten oder Ministerpräsidenten, die dann auch Bundesratspräsident waren, gewesen sein. Aber am internationalen Roma-Gedenktag war noch nie ein Bundesratspräsident. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich hatte spontan zugesagt beim Roma-Gedenktag im Bundesrat, der im November war. Und dann haben wir gemeinsam dort den Kranz niedergelegt in Berlin am dortigen Gedenkort. Und auch da hat mir Romani Rose, der Vertreter des Zentralrats der Sinti und Romas, erzählt, dass noch nie ein Kranz niedergelegt worden ist von einem Bundesratspräsident. Und da entstand seine Einladung, ob ich mir vorstellen könnte, am internationalen Roma-Gedenktag. Das ist der Tag, an dem in Auschwitz das Speziallager geräumt wurde, in dem nur Romas waren. Und die sind an diesem Tag alle komplett, die einen in den Tod getrieben, also direkt in die Gaskammer und dann in die Verbrennungsöfen von Topf und Söhne. Und da haben wir die Erfurter Verantwortung und auch meinen Bezug immer, warum ich da so intensiv Wert drauf lege, diesen Teil unserer Geschichte anzunehmen als ein Ausgangspunkt des Gedenkens. Dass wir immer sagen, wir wissen, dass diese mörderische Logik von Ingenieuren entwickelt worden ist, die hier unsere Nachbarn waren. Und die hier im städtischen Gepräge ganz normal einkaufen gegangen sind, deren Familien hier gelebt haben. Und wir nicht so tun dürfen, als wenn das irgendwie auf einem fernen Planeten gewesen wäre. Diese Erfahrungen, die zu Auschwitz geführt haben, sehr dicht bis heute wirken. Das habe ich in meiner Abschlussrede dann ja auch nochmal erwähnt, dass es eben doch für mich ein Auftrag an uns ist, dass wir insgesamt auch immer im Blick haben, wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Minderheiten um. Und an so einem Ort bricht sich das. Weil da kannst du von dort aus nochmal auf uns, auf unsere Gesellschaft wieder zurückblicken und sagen, Moment mal, ist uns klar, was da passiert ist? Ist uns klar, was das heute heißt und was Ausgrenzung heißt, wie nachhaltig Ausgrenzung wirkt? Und deswegen waren das eigentlich die überraschenden Momente, wenn ich irgendwie mir klar wurde, dass das, was ich für selbstverständlich halte, vielleicht doch gar nicht so selbstverständlich ist. Das begegnete mir ja dann nochmal in der Colonia Dignidad.
Mit Wirkung erklärt.
Die Colonia Dignidad, auf Deutsch Kolonie der Würde, war eine Ansiedlung zunächst vorwiegend deutschstämmiger Chilenen in der Zentralprovinz Chiles, die 1961 vom Deutschen Paul Schäfer gegründet wurde. Entgegen ihrem euphemistischen Namen gab es seit Beginn der Ansiedlung, in der konservativ-christliche Werte gepredigt wurden, regelmäßig Verletzungen der Menschenwürde ihrer Bewohner, insbesondere auch der dort lebenden Kinder. Hinzu kam, dass es enge Kontakte der Siedlungsleitung zur Diktatur des chilenischen Generals Pinochet gab, der das Land von den 1970er bis in die späten 1980er Jahre hinein regierte. Dieser nutzte die Anlage, um dort politische Gegner foltern zu lassen. Geplant ist, unter finanzieller Beteiligung Deutschlands, ein Gedenk- und Informationszentrum auf dem Gelände der Anlage einzurichten. Ziel ist es, aus der noch immer teilweise abgeschlossenen Enklave normales chilenisches Dorf werden zu lassen.
Weil auch dieser Besuch war einer der nachdrücklichsten in der ganzen Amtszeit. Also in diesem ganzen Jahr dieses Feststellen, man steht zwischen erwachsenen Personen in einem Riesenkreis, an einem Ort, von dem du als Jugendlicher schon gehört hast, welcher zweifelhafte Ort das ist und welche zweifelhafte Verbindung das zu Deutschland hat und welches schlechtes Bild das auf uns und diese Zeit wirft. Und ich merke, das ist unsere Aufgabe, dass wir A, über diese Verletzungen reden, die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind, dass eine Heilung nicht möglich ist, weil es ein Zurück in die Zeit nicht gibt, weil nichts davon ungeschehen gemacht werden kann, so sehr du dir das auch wünschst, aber ein Versöhnungsprozess möglich wäre.
Ich kann mir aber vorstellen, in Ihrem repräsentativen Amt waren Sie sehr viel unterwegs. Gab es noch weitere Termine oder besondere Gedenktage oder Reisen, die Ihnen ganz stark in Erinnerung geblieben sind, was Sie vielleicht als Highlight Ihrer Bundestagspräsidentschaft?
Gleiche Reise, unmittelbar danach, Schwester Caroline in Santiago. Wird nächstes Jahr 80. Seit 53 Jahren eine Nonne im Armutsgelübnis der Steyler Mission hat auf einem Müllberg von Santiago vor 53 Jahren diese Müllfläche besetzt. War eine Landbesetzung mit lauter armen Menschen und die haben angefangen, darauf Häuschen zu bauen. Am Anfang Favela-ähnlich, also Holzbretter-Geschichten und heute siehst du, es ist ein Wohnquartier. Du würdest sagen, das ist schon eine ordentliche Arbeitersiedlung mit gebauten Häusern und so. Und sie, die Schwester Caroline, da drin wie ein Wirbelwind. Krankenhaus gebaut für 20.000 Familien, also 20.000 Menschen, die im Familienverbund dort betreut werden. Kindergärten gebaut, Schule gebaut. Jetzt hat sie ein Berufsbildungszentrum aufgebaut. Und sie sagt, sie will nach deutschem Vorbild duale Ausbildung, Berufsbildung für die jungen Leute aus diesem Quartier. Sie kümmert sich, sie geht durch das Quartier. Die Orte so ausgewählt, wie gesagt, als wir das gemacht haben, wollte ich nur den Blick aus Mittel- und Osteuropa auf Europa lenken. Und zwar aus der Sicht Bukarest, aus der Sicht Warschau auf Brüssel schauen und nicht umgekehrt. Wir machen häufig so etwas, dass wir sozusagen aus alter Sichtweise so. Das ist ja auch die innerdeutsche Wahrnehmung, dass wir häufig nur aus westdeutscher Sicht auf unser Land gucken und dabei sozusagen den ganzen Erfahrungshorizont Ost ausblenden. Das halte ich für einen schweren Fehler. Dasselbe gilt übertragen für ganz Europa. Und deswegen waren meine Reisen so ausgesucht, dass ich aus der Sicht von Warschau und aus der Sicht von Bukarest auf Europa schauen möchte und ich die Länder auch mit einbeziehen möchte in diesen Blickwinkel, der in der Richtungsveränderung liegt. Lass uns doch mal auf Europa aus dieser Situation schauen. Ich glaube, das ist gelungen, diese Fokussierung auf das Zusammenwachsen, was ja der Rahmenbegriff für unsere ganze Präsidentschaftszeit war, zusammenwachsen, um zusammenzuwachsen. Und das ist eben nicht nur ein Ost-West in Deutschland-Thema, sondern ein generelles, auch europäisches Ost-West-Thema. Und ich denke, das habe ich ziemlich stark machen können.
Aber ich möchte noch eine abschließende Frage nochmal stellen, weil jetzt sind Sie ja der Ministerpräsident Thüringens immer noch. Sind Sie froh, wieder Zeit für Thüringen zu haben, mehr Zeit für Thüringen zu haben?
Da es von Anfang an klar war, es ist genau ein Jahr angelegt, habe ich mir innerlich auch die Zeit genommen, dieses Jahr auch auszufüllen. Aber ich habe so ausgefüllt, dass ich sage, ich bin mit einem guten Gefühl auch jetzt aus dem Jahr ausgestiegen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, der 3. Oktober hat mich so zufrieden gemacht, zu sehen, dass wir die drei Tage um den 3. Oktober in Erfurt ganz toll hingekriegt haben. Dass unser Team das gewuppt hat. Die Staatskanzlei ist ja eigentlich kein Eventzentrum. Aber dass die ganze Staatskanzlei alle mitgerissen hat und dass man das an den Gesichtern der Menschen sehen konnte, dass 185.000 Gäste am Ende mit einer Fröhlichkeit aus Erfurt wieder gefahren sind, kann ich nur eine große Dankbarkeit empfinden. Das schließt es für mich gut ab, auch emotional, weil die Bilder von Erfurt werden bleiben.
Das klingt auch nach einem guten Resümee. Seit November ist nun Dr. Peter Tschentscher Bundesratspräsident. Ganz klassisch ging zum Ende der Feierlichkeiten in Erfurt daher der Staffelstab an die Freie und Hansestadt Hamburg. Übergeben wurde er traditionell vorab am 3. Oktober im Festzelt des Bundesrats. Rebecca war dabei.
Ich habe mich jetzt vom Strom der Gäste mitreißen lassen und bin auch schon aus dem Bundesratszelt raus. Gerade eben hat die Staffelstabübergabe stattgefunden. Und das war eigentlich auch ein ganz bewegender Moment, wie Herr Ramelow nochmal drüber gesprochen hat. Der Föderalismus in Deutschland eben eine Stärke ist, dass man aus dieser Vielfalt der Länder, dieser Pluralität der Meinungen auch ganz viel Stärke ziehen kann. Und dass diese Kombination wichtig ist und dass man seine Unterschiedlichkeiten spüren soll, aber eben gemeinsam Probleme lösen kann. Finde ich eine sehr schöne Weisung, die an den zukünftigen Bundesratspräsidenten Peter Tschentscher mitgegeben wurde. Damit
kann man nur sagen, wünsche mir Hamburg alles Gute für das nächste Jahr.
Das war sie auch schon, unsere Podcast-Reihe zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens. Uns hat es besonders viel Spaß gemacht, hinter die Kulissen zu schauen und die Bundesratspräsidentschaft mitzubegleiten. Wir hoffen, Ihnen haben sie auch gefallen, unsere Bundesratsimpressionen. Wir sagen Tschüss und Thüringen ist in 16 Jahren wieder dran.
Mitwirkung, der Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens.